Wunderbar, dann legen wir los. Dann darf ich zum zweiten Mal Hallo sagen für den heutigen Tag. Mein Name ist Daniel Neumann, ich bin Senior Microsoft Cloud Consultant bei der Fritz & Matzer Group, bin Microsoft MVP für System Center Cloud and Data Center Management. Und die nächsten 20 Minuten möchte ich Ihnen gerne einfach vorstellen, was ist eigentlich in den Azure Infrastructure as a Service für Sie als IT-Pro enthalten und interessant. Ich habe das insgesamt in 4 Punkte unterteilt. Einmal die Azure Virtual Machines, Azure Virtual Network, Azure Storage und dann noch zum Abschluss einen kleinen Ausblick, wie Sie diese ganzen Dienste einfach durch zusätzliche Dienste erweitern können. Erstmal der Überblick, was bietet eigentlich der Dienst Azure Virtual Machines? Microsoft hat mittlerweile über die Jahre hinweg verschiedene Serien entwickelt. Angefangen hat alles mit der A-Serie, wo sie eine Temp-Disk haben, wo sie ihre Auslagerungsdatei hin auslagern können. Das Interessante an dieser A-Serie ist einfach, für High-Performance-Computing haben sie die Größen A8 und A9, wo sie eine separate Netzwerkkarte drin haben, die in einem RDMA-InfiniBand-Netzwerk angeschlossen ist. Das heißt, für wirklich High-Performance-Computing kritische Anwendungen, die wirklich auf eine sehr niedrige Netzwerklatenz oder benötigen, aufbauen, haben Sie mit der A8 und der A9-Maschine die entsprechende Azure-Maschine zur Verfügung. Dann haben Sie bis zu 16 Data Disks, die Sie an diese Maschine anflanschen können. Und der Unterschied dann zu dieser D-Series-Maschine ist, dass Microsoft mit der D-Series sozusagen 60% schnellere CPUs oder CPU-Kerne zur Verfügung stellt als die A-Series. Ein weiterer Unterschied ist, Sie haben SSD-basierte Temp-Disks, das heißt, Sie können die super fürs Caching nutzen, für einen SQL-Server zum Beispiel, um einfach das Caching darauf abzulagern. Weil es ja für einen Cache nicht tragisch ist, wenn halt mal, wie Sie vielleicht wissen, diese Temp-Disk einfach halt nicht persistent ist, sondern es kann sein, wenn die Maschine heruntergefahren wird, beziehungsweise wieder angestartet, dass es dann leer ist. Des Weiteren haben Sie eine bessere Ratio für den Vergleich Cores zu RAM. Das heißt, wenn Sie die niedrigste D-Series-Maschine nehmen, sie hat ein CPU-Core, 3,5 GB Arbeitsspeicher, die nächsthöhere hat 2 CPU-Cores und 7 GB Arbeitsspeicher. Auch noch ein weiterer Vorteil ist, Sie haben bis zu 32 Data Disks, die Sie anhängen können. Der Unterschied zur nächsten Serie, zur DS-Series, ist einfach, dass diese komplett auf Premium-Storage basiert. Da werde ich später noch drauf zu sprechen kommen, was dieser Premium-Storage im Endeffekt einfach ist. Und ganz neu in dieser ganzen Familie sind die G-Series-Maschinen. Die sind wirklich sehr, sehr groß, basieren auf der neuesten C- und CPU-Technologie. Auch SSD-basierten Temp-Disk und sogar bis zu 64 Data-Disk. Was heißt das für Sie, wenn Sie wirklich richtig große Workloads in Azure laufen lassen wollen? Haben Sie in der A-Series die Auswahl zwischen der A9 und der A11. Der einzige Unterschied an der Stelle ist, dass die A11 halt diese RDMA-Karten nicht hat und etwas günstiger im Betrieb ist. Bis zu 112 GB Arbeitsspeicher, 4 Netzwerkkarten und wenn Sie diese ganze 16 Data Disk in einen RAID 0 zusammenfassen, kriegen Sie dort 8000 IOPS in dieser Maschine raus. Vorausgesetzt wirklich alle 16 Disks sind in einen RAID 0 zusammengefasst, weil pro Data Disk haben Sie dort 500 IOPS, die Microsoft garantiert. Bei der D14 auch selbe Config, 112 GB. Die Temp-Disk ist halt etwas größer. Sie haben auch eine höhere Anzahl an Netzwerkkarten zur Verfügung. Und da Sie halt 32 Data-Disks haben, erhöht sich dann entsprechend die IOPS-Anzahl auf 16.000. So, der Unterschied bei der DS-Serie ist halt auch wieder 112 GB. Sie haben einen separaten Cache von einem halben Terabyte, den Sie nutzen können. Und jetzt kommt eigentlich das Interessanteste an der Stelle, weil sie auf Premium Storage basiert und Premium Storage ist SSD-basierter Blob Storage. Wenn Sie die 32 Data Disks zusammenfassen, kriegen Sie 50.000 IOPS in einer VM raus, wenn Sie es tatsächlich benötigen, Azure. Können Sie auch hochperformante Applikationen dort laufen lassen, die tatsächlich diese IOPS-Zahl benötigen. Ja, die G-Series, die G5, 32 Cores, halbes Terabyte Arbeitsspeicher und die Besonderheit an der Stelle ist, Ihre SSD-Temp-Disk ist 6 Terabyte groß, also 6 Terabyte für SSD-basierten Cache. Ist schon ordentlich. Und wenn Sie dort die 64 Data-Disk zusammenfassen, kommen Sie im Endeffekt nachher auf 32 IOPS raus. Um mal kurz Ihnen das zu zeigen, das ist jetzt keine G5, sondern eine G4-Maschine, die in Azure läuft. Sie haben 16 CPU-Cores und wirklich 224 GB Arbeitsspeicher. Und ich sag mal, wenn Sie so eine Maschine wirklich on-premises bei Ihnen benötigen, ich kenne es aus meiner Erfahrung, die meisten Kunden von uns haben halt Hyper-V-Hosts oder VMware-Host mit 256 GB Arbeitsspeicher. Das ist schon durch eine Maschine, ein Host komplett im Cluster ausgefüllt. Und wenn wir jetzt einfach mal weiterdenken, die G5, die ein halbes Terabyte Arbeitsspeicher hat, also da müssen Sie schon einiges an Hardware zur Verfügung haben und in Azure ist halt wirklich klick, klick durchs Portal, die Maschine läuft. Man muss dazu sagen, wenn Sie die Testweise ausrollen, sollten Sie tatsächlich danach übers Portal wieder herunterfahren, weil ansonsten, wenn Sie 24/7 den ganzen Monat läuft, zahlen Sie für die eine VM über 3.000 Euro. Aber wer wirklich so große Maschinen braucht, sie sind einfach an der Stelle in Azure ausgerollt. Was haben Sie mit den Azure Virtual Machines noch die Möglichkeiten? Es gibt Optionen, die mit hinzukommen. Autoscaling zum Beispiel, wenn Sie Webserver auf Azure betreiben. Können Sie das Autoscaling einschalten, wenn die CPU-Last zu hoch wird, wird einfach eine nächste VM deployed. Haben dort die Möglichkeit, auch durch weitere Services, was ich am Ende noch Ihnen zeigen werde, oder das ist halt im Deployment-Prozess auch hinterlegen, das per Skript, der auch durchkonfiguriert wird. Ganz wichtiger Punkt, Availability Sets. Microsoft führt in regelmäßigen Zeitständen oder Zeiträumen Maintenance an den darunterliegenden Hypervisoren durch, also an Hyper-V. Das heißt, es werden Updates installiert und auch die darauf befindlichen Maschinen werden heruntergefahren. Wenn Sie jetzt ein Web-Services betreiben mit mehreren VMs und haben diese Availability Sets nicht, könnte es vorkommen, dass diese Server alle auf demselben Host laufen. Ist relativ unwahrscheinlich, aber es ist gegeben. Mit dem Availability Set ist garantiert, dass die VMs auf unterschiedlichen Hosts laufen, sprich Microsoft garantiert Ihnen, dass auf jeden Fall der Service zur Verfügung steht. Das heißt, mindestens eine VM ist nicht von diesem Maintenance betroffen und die Availability Sets sind relativ schnell eingerichtet, also meine Empfehlung, sie einfach an der Stelle zu nutzen. Force Tunneling, sehr interessant, ich werde gleich darauf eingehen, Azure Virtual Network, wenn Sie Side-to-Side-VPN-Verbindungen machen, können Sie über das Force Tunneling sagen, die Azure VM soll übers Internet nicht direkt kommunizieren, sondern über die Side-to-Side-VPN-Verbindung und über Ihren Proxy, der entsprechend die Webanfragen filtert nach gefährlichem Content, darüber laufen. Können Sie über das Force Tunneling machen. Das Beispiel vom Web-Services ist natürlich klar, wenn Sie mehrere haben, Sie wollen einen Einstiegspunkt haben, Load Balancing auch mit wenigen Klicks ausgerollt. Mehrere Netzwerkkarten hatte ich gerade schon angesprochen, dass es mittlerweile möglich ist. Sie können verschiedene Szenarien fahren. Da werde ich auch nachher noch oder eigentlich bei den Punkten, die danach erfolgen, mit Network Security Groups und Network Access Control Lists haben Sie die Möglichkeit, eine eigene DMZ in Ihrem Azure Virtual Network zu bauen. Und da kommt auch wieder der Punkt mit den mehreren Netzwerkkarten natürlich ins Spiel. Die eine hängt in der DMZ, die andere kann hinten in dem Backbone-Subnet hängen, wo dann die Datenbank-Server betrieben werden. All das ist in Azure möglich. Man muss dazu sagen, allerdings die Punkte, mehrere Netzwerkkarten, Security Groups und Attic Access Control sind bisher leider nur über die PowerShell zu konfigurieren und nicht über das Portal selber. Dann gibt es noch die VM-Extensions, das heißt, Sie können in Azure, wenn Sie eine VM bereitstellen, anhaken, ob Sie einen VM-Agent drauf haben möchten. Der bietet Ihnen die Möglichkeit, wenn Sie sich per PowerShell gegen Ihre Azure Subscription authentifiziert haben, das Passwort in der VM zurückzusetzen, falls Sie es mal vergessen haben sollten. Des Weiteren haben Sie auch die Möglichkeit zu sagen, okay, Antivirus ist ein Thema für mich, das möchte ich direkt mit deployed haben. Sie haben die Auswahlmöglichkeit zwischen der Microsoft Anti-Malware, so ich sag mal, jeder kennt es eigentlich, Windows Defender, aber da das nicht, sondern System Center Endpoint Protection wird auf die VM ausgerollt. Sie können Symantec noch wählen und Trend Micro an der Stelle. Und dann haben Sie natürlich noch die Möglichkeit, wenn es um Automatisierung geht, Chef und Puppet ebenfalls die entsprechenden Client-Agenten auf die VM auszurollen. Kommen wir zum Thema Azure Virtual Network. Hier an der Seite sehen Sie, wie das im Azure-Portal aussieht. Sie benennen einfach Ihr virtuelles Netzwerk, wie es denn heißen soll, legen dann Ihren IP-Adressbereich fest. Da haben Sie komplett aus dem ganzen Private-Bereich die Auswahl. Die 10er-Adressen, 172er, 192er, definieren Ihren Adressbereich und können diesen Adressbereich in unterschiedliche Subnetze unterteilen. wie Sie hier sehen, ich habe das erste Netz einfach Infrastructure genannt und dann gibt es Netz Gateway. Da werde ich gleich darauf zu sprechen kommen, wenn Sie natürlich die Verbindung in Ihr Azure Virtual Network machen von Ihrer On-Premises-Site, wird automatisch ein Gateway-Subnetz angelegt, worauf das Gateway seine Adressen bezieht. Wo ich gerne darauf eingehen möchte, ist auch der Protokoll-Support, den Ihnen das Azure Virtual Network bietet. Derzeit ist es TCP, UDP, ICMP-Pakete, alles andere wird derzeit nicht unterstützt. IPv6-Support ist derzeit leider auch noch nicht gegeben. Also wenn Sie tatsächlich in Ihrem eigenen Rechenzentrum oder in Ihrer eigenen Infrastruktur IPv6 verwenden und sagen, das möchten Sie gerne nutzen, derzeit bisher noch nicht in Azure, aber ich gehe mal davon aus, dass es in ferner Zukunft kommen wird. Hier einfach nochmal so ein kleines Beispiel. Wir haben unser Azure Virtual Network, darin befindet sich die virtuelle Maschine oder auch halt, wie gesagt, im Availability Set mehrere virtuelle Maschinen, um halt durch diesen regelmäßigen Maintenance abgesichert zu sein, dass immer die VM läuft. Dann haben Sie verschiedene IP-Adresstypen in Azure selber. Generell, wenn Sie ein Azure Virtual Network haben, haben Sie die sogenannte Dynamic IP oder auch kurz DIP genannt. Das ist einfach die interne IP-Adresse aus dem Subnetz, was Sie definiert haben, wird per DHCP vergeben. Sehen Sie im Portal selber an der VM, einmal links im alten Portal oder in dem aktuellen, sagen wir mal so, Internal IP-Adresse oder auch in dem neuen Portal, das Preview-Portal von Azure, wie es zukünftig aussehen wird, wo Sie dann Private IP-Adresse haben. Diese Dynamic IP können Sie auch per PowerShell sagen, sie soll static sein. Das heißt, die VM kriegt diese IP immer wieder zugewiesen und keine neue. Dann haben Sie die klassische Virtual IP oder die Public IP, die halt jede VM hängt unter einem Cloud-Service. Können mehrere VMs unter einem Cloud-Service hängen oder Sie machen die Zuordnung 1:1. Und dieser Endpoint hat dann halt wirklich die Public IP-Adresse, worüber Sie auch per RDP auf die VM kommen. Und das sehen wir auch hier. Dann hat Microsoft es eingeführt, es nennt sich Public Instant Level IP. Das heißt, Sie können eine öffentliche IP-Adresse auch direkt einer VM zuweisen und nicht dem Cloud-Service, wo mehrere VMs drunter hängen. Im aktuellen Portal sehen Sie diese IP-Adresse nicht. Sie müssten sie dann per PowerShell abfragen bzw. auch per PowerShell konfigurieren. Hier sehen Sie dann die Instance-IP-Adresse und auch in diesem Preview-Portal, was über portal.azure.com zu erreichen ist, können Sie auch das Ganze, was eben wie die Private-IP oder die Instance-IP, können Sie dort über die GUI konfigurieren. So, kommen wir zu dem Thema, was natürlich interessant ist. Virtual Network, Private Connection, Hybrid Connection an der Stelle. Sieht das Ganze so aus. Hier haben wir eine Point-to-Site-VPN-Verbindung. Das heißt, wenn Sie Mitarbeiter haben, die weltweit oder deutschlandweit unterwegs sind und sich einfach, ohne dass Sie sich erst in die Firma connecten, mit Azure in Verbindung treten sollen, können Sie eine Point-to-Site-VPN-Verbindung einrichten. Dann haben Sie die Möglichkeit, traditionell Ihr Rechenzentrum oder Ihre Infrastruktur mit Azure zu verbinden, um Hybrid-Szenarien zu fahren, die klassische Site-to-Site-VPN-Verbindung. Oder wenn Sie sagen, die Performance, wie man es hier sehen kann, das ist nämlich das Standard-Gateway und das High-Performance-Gateway, bieten nur 80 Mbit und 200 Mbit Durchsatz. Sie sagen, ja, das reicht uns nicht ganz, wir wollen natürlich mehr Durchsatz haben oder Sie besitzen ein MPLN-Netzwerk. Dann können Sie ExpressRoute verwenden, das ist eine Private-Site-to-Site-Verbindung. Und wie Sie sehen, haben Sie mit dem Standard-Gateway 500 Mbit oder mit dem High-Performance-Gateway sogar 1 Gigabit Durchsatz in die Cloud, direkt ins Azure-Rechenzentrum. Interessant ist auch noch die Anzahl der Site-to-Site-Tunnel. Wenn Sie halt mehrere Standorte mit Ihrem virtuellen Netzwerk verbinden wollen, bietet Ihnen das Standard-Gateway die Möglichkeit, 10 VPN-Geräte daran anzuschließen. Wenn Sie mehr benötigen, müssen Sie das High-Performance-Gateway an der Stelle verwenden. Aber damit können Sie auch tatsächlich, wenn Sie sagen, sind in Deutschland, wollen aber mehrere Virtual Networks, eins in Westeuropa, vielleicht eins in West-US im Rechenzentrum betreiben, haben Sie die Möglichkeit, auch über diese Site-to-Site-Tunnel die Virtual Networks untereinander zu vernetzen. Sprich, die Maschinen, die in Amerika laufen können, mit den Maschinen in Europa kommunizieren und umgekehrt. Und Sie haben Ihren Einstiegspunkt entweder direkt nach Westeuropa und gehen dann über die Strecke von Virtual Network zu Virtual Network in die USA oder Sie machen auch direkt die Site-to-Site-Verbindung nach die USA in das Rechenzentrum, wie Sie möchten. Also da wird mittlerweile sämtliche Szenarien, die Sie sich vorstellen können, an der Stelle unterstützt. Na? Kommen wir auf den Azure Storage zu sprechen. Bisher hatten wir den Standard Storage und da hatten wir verschiedene Unterteilungen. Local Redundant Storage heißt, in einem Azure Rechenzentrum werden 3 Kopien Ihrer VM vorgehalten. So ein Redundant Storage ist neu hinzugekommen, das heißt, es beschränkt sich nicht nur noch auf ein Rechenzentrumsgebäude, sondern die Azure-Rechenzentren bestehen natürlich aus mehreren Gebäuden. So ein Redundant garantiert Ihnen, dass Ihre Daten dreifach auch wieder lokal in einem Rechenzentrumsbereich vorgehalten werden, aber über drei unterschiedliche Gebäude verteilt. Das heißt, wenn Gebäudeabschnitt A abfackeln sollte, Gebäudeabschnitt B und C, haben Sie immer noch Ihre Daten. Geo-Redundant Storage als Beispiel, Sie wählen Westeuropa aus, dort liegt Ihre VM, drei lokale Kopien dort und im Schwesterrechenzentrum in Dublin, Nordeuropa, haben Sie dann entsprechend auch nochmal drei Kopien. Wenn Sie dann noch auf diese drei Kopien, die im Schwesterrechenzentrum liegen, Zugriff haben wollen, dann einfach Read Access, Geo-Redundant Storage auswählen. Und neu hinzugekommen ist, wie ich gerade schon erwähnte, der Premium Storage, derzeit in der Preview, SSD-Based Blob Storage bis zu oder auch wahrscheinlich in Zukunft über 50.000 IOPS pro VM. Sie haben lokalen Cache für schnelleren Read-Zugriff. Das heißt, das ist dieser Cache, den ich angesprochen habe, der nochmal bei der DS-Series vom halben Terabyte on top dazukommt, bei der größten, bei der DS14. Ist derzeit nur Local Redundant Storage und derzeit in West-US, East-US 2 und Western Europe zur Verfügung. Kurz einfach mal eben auf die Preise einzugehen. Die ganzen Standard-Storages werden pro 100 GB bepreist. Premium-Storage wird pro 128 GB Disk, die VM verwendet, bepreist. Ist natürlich klar, dass sich Microsoft SSD-based Blob Storage besser bezahlen lässt, aber sie haben natürlich auch mehr Performance dahinter. Was sie dann auch noch haben, sind die sogenannten Azure Files. Das ist ein SMB 2.1 File Share, auch noch in der Preview, kann bis zu 5 Terabyte groß sein, bis zu 1 Terabyte die Dateien selber. 1000 IOPS bietet der File Share und ermöglicht es Ihnen tatsächlich, ein SQL Always-On Cluster mit den Always-On Availability Groups in Azure laufen zu lassen, weil die Always-On Availability Groups nicht auf Shared Storage angewiesen sind, weil sie ja die Replizierung haben, aber über diese Azure Files können sie halt eine File Share Witness machen. Ansonsten hätten sie dort das Problem, wie gehen sie an das Quorum ran, deployen noch eine andere VM, das müssen sie an der Stelle nicht machen, können einfach Azure Files nutzen, ist kostengünstiger an der Stelle, anstatt noch eine zweite VM zu deployen. Dann möchte ich noch auf einige verschiedene Dienste eingehen, die halt die Infrastructure as a Service einfach erweitern. Zu Anfang Azure Automation. Das heißt, wenn Sie Virtual Machines in Azure betreiben und die nicht 24/7 laufen müssen, können Sie einfach mit Azure Automation sagen, alles klar, morgens früh 7 Uhr, eine Stunde vor Geschäftsbeginn werden die Maschinen angestartet, damit meine Mitarbeiter darauf zugreifen können. Und um 18 Uhr, eine Stunde nach Geschäftsschluss, werden sie heruntergefahren. Spart Ihnen bares Geld an der Stelle. Dann eine sehr interessante Sache, Operational Insights ist ein, ich sag mal, Analysis-Dienst von Microsoft in der Cloud. Sie haben unterschiedliche Intelligence Packs, die Sie verwenden können, ob es Malware Assistant ist oder, ja, das schönste Beispiel ist Capacity Planning. Wenn Sie Hyper-V und VMM im Einsatz haben, können Sie den VMM mit dem Operations Manager verbinden. Und dort können Sie einfach die VMs auswählen oder die Computer auswählen, die Ihre Daten nach Azure schieben und haben für Ihre virtualisierte Infrastruktur tatsächlich ein Capacity Planning, wo dann Operations Insight Ihnen sagen kann, okay, in 50 Tagen, wenn das VM-Wachstum weiter so anhält, ist Ihre Hardware komplett ausgelastet. Und das Schöne ist einfach daran, man verbindet Operational Insights mit dem System Center Operations Manager, wählt die VMs aus und dann werden die Daten in die Cloud gepusht. Schauen Sie sich einfach an, sehr interessant. Backup Services, das heißt, Microsoft bietet Ihnen in Azure Backup-Dienste oder das Azure Backup an. Wenn Sie einen Data Protection Manager bei sich in der Infrastruktur einsetzen und Sie sagen, Tape möchte ich eigentlich nicht mehr machen, können Sie das Ganze nach Azure auslagern und mittlerweile, das ist erst ein paar Wochen alt, unterstützt das Azure Backup eine Vorhaltezeit von 99 Jahren. Gehen Sie mal davon aus, Sie erhalten Tape vor 99 Jahren. Das wird da wahrscheinlich danach im Bruchteil der Daten noch lesbar sein, wenn das Tape überhaupt so lange durchhält. Also sehr interessant auch für dieses Szenario, dass man halt Azure VMs backuppen kann. Man muss halt ein DPM nach Azure installieren, um das dann zu nutzen. Site Recovery möchte ich jetzt nicht detailliert drauf eingehen. Dazu müsste morgen beziehungsweise am 19. und am 20.02., also übermorgen und am Freitag, hält mein MVP-Kollege Benedikt Berger dazu eine Session. Schauen Sie sich an, wenn Sie sich dafür interessieren, wie Sie die DR-Szenarien mit Azure Site Recovery, Hyper-V und VMM abdecken können. Und noch Store Simple. Das ist die Storage Appliance von Microsoft, die sozusagen Storage Tiering macht. Daten, die lange nicht im Zugriff waren, werden kostengünstig nach Azure ausgelagert, verursachen wenig Kosten dort. Sie können auch für DR-Zwecke eine Virtual Appliance in Azure laufen lassen, wo auch zum Beispiel Ihre VMs in Azure wiederum auf die Store Simple zugreifen können. So, wer jetzt aufgepasst hat, kann ein schönes Buch über den Operations Manager gewinnen. Und meine Frage lautet dazu, welcher von den Diensten kann mit dem Operations Manager gekoppelt werden? Store Simple war falsch. Azure Automation, das ist auch falsch. Ich hatte es eigentlich an zweiter Stelle gesagt. Wer ist am schnellsten? Okay, niemand? Das wäre die richtige Antwort gewesen. Wie gesagt, SCORM lässt sich mit Operational Insights koppeln und pusht dann die Daten heraus. Herzlichen Glückwunsch. Und ja, ich habe auch noch mal hinten noch ein paar Links mit drin, die zu detaillierten Informationen führen. An der Stelle darf ich vielen Dank sagen, dürfte Sie bitten, die Feedbackbögen auszufüllen. Es ist wichtig für uns, einfach zu wissen, hat Ihnen der Vortrag gefallen? Kriegen noch ein kleines Goodie dafür, noch einen schönen Messetag oder wenn Sie bald die ganze Woche noch hier sind, eine schöne Messewoche. Vielen Dank an der Stelle.